Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einen Blick auf aktuelle deutsche jüdische Literatur, frisch geschärft durch die jüngste Debatte, die der Schriftsteller Maxim Biller losgetreten hat. Er vermisst jüdische Autorinnen und Autoren in der jüngeren deutschen Literaturgeschichte. Wir schauen mal auf die entsprechende Landschaft, auf die jüdische Gegenwartsliteratur und was sie prägt. Und damit auf in eine neue Lesartwoche. Ich hoffe, Sie sind die Tage wieder dabei. Die Leser im Deutschlandfunk Kultur. Seit Maxim Billers polemischer Attacke auf die deutsche Literaturwissenschaft, dass sie jüdische Autorinnen und Autoren sträflich links liegen lasse, wird allgemein und ja doch schon breit diskutiert über deren Anteil an der Literatur unserer Tage. Gibt es hier wirklich blinde Flecken? Es kommen doch jedes Jahr Romane und Sachbücher auf den Markt, die von jüdischem Leben erzählen. Unser Kollege Kais Arabis hat sich Neuerscheinungen angeschaut. Er ist im Studio. Hallo Kais.
Hallo Joachim.
Also, ganz grundsätzlich, Kais, welche Rolle spielen Judentum, jüdisches Leben und Belange in unserer deutschen Gegenwartsliteratur?
Naja, ich würde sagen, die spielen schon eine einigermaßen große Rolle. Also es gibt einiges, was publiziert wird alleine in diesem Jahr. Du hast es erwähnt, nicht nur Romane, sondern auch ein paar Sachbücher sind dabei. Das ist aber natürlich gemessen an der Zahl der Neuerscheinungen jetzt nicht immer so viel. Aber Schreiben über jüdisches Leben in der Gegenwartsliteratur, das kann man festhalten, das findet statt. Das ist sehr vielstimmig mit vielen verschiedenen Positionen und Haltungen. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach davon ausgeht, dass jüdische oder auch israelische Autoren automatisch von jüdischen Themen erzählen. Ich bin selber fast in diese Falle getappt, als ich für unser Gespräch in den neuen Roman von Thomas Dutan Dreyfus reinlesen wollte und mir dann die Pressesprecherin des Verlags schrieb, Moment mal, das beschäftigt sich aber gar nicht mit jüdischem Leben. Also ich glaube, ich finde diesen alten Literaturwissenschaftler-Trick ganz gut, von Literaturen im Plural zu sprechen, die von jüdischem Leben erzählen. Und ja, da gibt es aus diesem Jahr in der Gegenwartsliteratur so einiges.
Und wie wird denn dann von jüdischem Leben erzählt?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil natürlich auch jede Autorin, jeder Autor ganz eigen ist, eigene Perspektiven mitbringt. Aber es gibt schon so ein paar Gemeinsamkeiten und rote Fäden, an denen man sich so entlang hangeln kann. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel relativ häufig Familiengeschichten erzählt werden. Beispielsweise macht das Dana Vohwinkel in Gewässer im Ziplock oder auch in ihrem neuen Roman Anton und Alma. Der wird erst im September erscheinen, aber ich durfte schon reinlesen. Das sind jetzt nicht ausschließlich Familiengeschichten, aber Familie ist da als Thema sehr präsent. Ähnlich in den ersten beiden Romanen von Dana von Suffrin, die heißen Otto und nochmal von vorne. Da erzählt sie von so einer chaotischen Familie, israelisch-deutsch, mit Hintergrund aus Siebenbürgen. Mirna Funk erzählt in Balagan eine Geschichte, in der die Familie sehr präsent ist. Da macht die Hauptfigur eine unverhoffte Erbschaft, die ihr Leben ins Chaos stürzt. Wir haben das Debüt von Anna Shapiro, das im Juni bei Mattes und Seitz erscheint. Da geht es um eine junge Frau, die sozusagen dem Wurzelgeflecht ihrer Familie folgt. Und eins meiner persönlichen Highlights ist der Roman von Esther Dischereit. Der ist ein Haufen Dollarscheine. Der ist schon 2024, glaube ich, war es, erschienen.
Eins meiner Lieblingsbücher des Jahres war das.
Ich fand es damals auch ganz, ganz toll, als ich es gelesen habe. Und das ist eben auch eine Familiengeschichte. Da geht es um eine Frau, die wird Tante genannt, und ihren Neffen. Und auch um den Rest der Familie und wie diese Familie eben von den Konsequenzen der Shoah betroffen ist, wie die Shoah auch diese Familie sozusagen zersplittert hat. Das ist ein sehr vertrackter Roman mit ziemlich trockenem Humor, fand ich. Und überhaupt, Humor ist so ein weiterer roter Faden. Der spielt in diesem Roman auch immer wieder eine wichtige Rolle. Genauso wie die Frage, was jüdische Identität überhaupt ist, wie sie gelebt wird und auch welche Rolle die Herkunft dabei spielt.
Ich meine, bis zur Staatsgründung Israels hieß es ja im Zusammenhang mit Juden immer, sie seien ein Volk ohne Staat. Ich meine, der Zustand der Diaspora hat immer eine große Rolle gespielt. Wie ist das heute in der aktuellen Literatur? Wie wird da über Herkunft und über Deutschland, über Israel geschrieben?
Also natürlich da, wo die Romane Biografien sind oder Familiengeschichten erzählen, da spielt die Diaspora immer eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel Dana Vohwinkel wieder als Beispiel, die ihre Romane zwischen Berlin, zwischen den USA und Israel angesiedelt hat. Genauso in dem Roman Ein Haufen Dollarscheine von Esther Dischereit, der auch so zwischen so einer hessischen Kleinstadt, Berlin, den USA und Israel spielt. Mirna Funks Romane, die spielen zwischen Berlin und Tel Aviv häufig. Und wenn es um Familiengeschichten geht, dann ist oft die Suche Suche nach dieser familiären Herkunft, den familiären Zusammenhängen ein großes Thema. Und da kommt eben auch die Diaspora ins Spiel. Diese Familien sind ja oft über verschiedene Länder und Orte verstreut, auch wegen der deutschen Geschichte, wegen der Shoah. Davon wird viel erzählt. Und wie groß diese jüdische Diaspora ist und dass wir da, glaube ich, in unserer Wahrnehmung auch so ein bisschen blinde Flecken haben, das kann man zum Beispiel auch im aktuellen Roman von Thomas Gadi nachlesen, Liefern. Das ist jetzt nur so ein Randaspekt in diesem Roman, aber auch da gibt es so einen Strang, der beschreibt, wie afrikanische Juden in Israel behandelt werden, wie sie dort in so prekäre, ausbeuterische Situationen gelangen. Das ist auch total spannend zu lesen. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, Joachim, ist natürlich das Verhältnis zu Deutschland. Das ist auch immer wieder Thema. Das ist in diesem Roman oft von einem Wir und die Deutschen geprägt, war mein Eindruck. Also man lebt zwar hier, aber man fühlt sich nicht so richtig dazugehörig und wird von dieser nicht-jüdischen deutschen Mehrheit auch in Rollen gedrängt, mit denen man eigentlich oft gar nichts zu tun haben will oder auch sozusagen fast ja gezwungen, sich zu Dingen zu positionieren, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Ich fand es sehr schön bei Dana von Sofrien in ihrem aktuellen Roman Toxie Baby. Da gibt es so einen schönen Rant dazu, in dem die Ich-Erzählerin sich wahnsinnig darüber aufregt, dass sie sich die ganze Zeit zu Israel positionieren soll und dass ihr Verleger sie jetzt als bedeutende jüdische Stimme vermarkten will. Das verbietet sie ihm dann. Aber auch da gibt es eben keine Einheitlichkeit, dass man sagen könnte, in der jüdischen Gegenwartsliteratur ist das Verhältnis zu Deutschland so und so. Ich glaube, man könnte sagen, Beziehungsstatus kompliziert, genauso gilt das für das Verhältnis, das die jüdischen Romanfiguren auch zu Israel haben, vor allem auch seit dem 7. Oktober.
Darauf müssen wir unbedingt kommen. 7. Oktober 2023, der Überfall der Hamas auf Israel und die Reaktion der israelischen Armee, der Krieg in Gaza, ein Thema, an das sich so viele Debatten angeschlossen haben. Wie taucht denn dieses entsetzliche Ereignis, dieses Massaker in Romanen auf? Findet es überhaupt statt in der Fiktion?
Es findet statt tatsächlich. Also es ist ja in Anführungszeichen erst 3 Jahre her, aber natürlich für viele der AutorInnen auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen, das sie jetzt verarbeiten. Ich denke, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das literarisch so wirklich aufgearbeitet wird. Aber man merkt eben schon an diesen Büchern, die dieses Jahr erscheinen, was für tiefe Narben dieser Anschlag hinterlassen hat. Das kann man zum Beispiel bei Mirna Funk in Balagan ganz gut nachlesen. Die Hauptfigur Amira ist Teil der Berliner Kulturbubble und nach dem 7. Oktober und der israelischen Vergeltung im Gazastreifen, da wenden sich ihre Freunde und KollegInnen aus dieser Bubble eben nach und nach von ihr ab, weil natürlich die Berliner Kulturszene auch einen sehr großen pro-palästinensischen Anteil hat. Im neuen Roman von Dana Vohwinkel, Anton und Alma, da verrate ich jetzt nicht zu viel, das steht auch im Klappentext, da ist der 7. Oktober auch ein einschneidendes Ereignis, an dem sich für die beiden Hauptfiguren ihr Leben auch nochmal neu sortiert. Und schon 2025 gab es einen sehr persönlichen essayistischen Text von Thomas Dothan Dreifuß mit dem Titel Kein Heimisch. Da beschäftigt er sich mit seinem Aufwachsen in Israel, kritisiert das Land auch sehr stark als ein sehr militaristisches Land, auch mit einem sehr problematischen Umgang mit PalästinenserInnen. Er spricht in dem Zusammenhang dann auch von Genozid, wird dafür natürlich auch wieder sehr stark kritisiert. Also ich hatte ein bisschen Eindruck, dass die Bücher oft damit aufräumen wollen, dass es so einfach ist, sich als Jüdin oder Jude eine Position zum 7. Oktober zu erarbeiten, sondern dass es sehr kompliziert ist. Und gleichzeitig merkt man auch in so Romanen wie eben Anton und Alma von Dana Vohwinkel auch eine deutliche Kritik an der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Fehlende Empathie ist dann Thema und dieses im Zusammenhang war immer so die Rede vom ohrenbetäubenden Schweigen und das ist eben auch was, womit sich diese AutorInnen in ihren Romanen auseinandersetzen. Und ein Roman, den konnte ich noch nicht lesen, da bin ich aber sehr gespannt drauf, dass es Niemand weiß, dass wir hier sind, von Sandra Gugic, der erzählt von einer Frau, die 2023 in Tel Aviv lebt und dann eben erlebt, wie sich auch Israel als Land nach diesem Anschlag verändert. Und ich bin da sehr gespannt drauf, weil Sandra Gugic auch eigene Erfahrungen literarisiert. Sie hat damals selber in Tel Aviv gelebt und ich glaube, das verspricht nochmal eine andere interessante Perspektive auf diesen Tag.
Das klingt jetzt aber, Kais, als gäbe es mehr als genug zu erzählen,
ja,
und
Fall,
zu erforschen über die jüdische Gegenwartsliteratur. Ich habe ja vorhin den blinden Fleck erwähnt, den Maxim Biller angeprangert hat. Gibt es diese Lücke überhaupt? Was ist dein Eindruck?
Also ich habe natürlich nur so ein bisschen so einen laienhaften Eindruck. Jan Süßelbeck, ein Germanist, der hat in der SZ Maxim Biller schon so vorsichtig beigepflichtet. Und ich habe einfach mal bei mir in der Universitätsbibliothek in Leipzig so ein bisschen die Probe aufs Exempel gemacht und mich im Katalog umgesehen. Und da gab es jetzt auch tatsächlich nicht so viele Publikationen zu jüdischer Gegenwartsliteratur. Also das Aktuellste, was ich gefunden habe, war eine Dissertation von 2025 aus vergangenem Jahr. Und dann immer mal so kleckerweise was. Also ich kann mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall Potenzial gibt. Und ich meine, alleine die Auseinandersetzung mit dem 7. Oktober, das ist doch ein prima Diss-Thema.
Kaiser Rabi mit einem Überblick über jüdische Perspektiven in der Gegenwartsliteratur. Ich danke dir, Kai.
Sehr gerne.
Hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt eine junge Schriftstellerin kennenlernen aus Großbritannien mit einem großen Namen, den sie von ihrem Vater hat. Naomi Ishiguro heißt sie, ist Tochter von Literatur-Nobelpreisträger und Bestsellerautor Kazuo Ishiguro und in seinen Fußstapfen bereits erfolgreich mit zwei hochgelobten Romanen. Und jetzt gibt es ein drittes Buch, The Rain Shadow Orphans, ein Fantasy-Werk ist das und damit ein Debüt für Naomi Ishiguro in diesem derzeit ja unglaublich populären Genre. Die Autorin war über Pfingsten in Deutschland zur Premiere auf dem Japan-Tag in Düsseldorf, hat sie ihr Buch vorgestellt und dort hat sie Corinne Orlowski getroffen.
Zum Japan-Tag sind über eine 500.000 Menschen nach Düsseldorf gekommen. Unter ihnen auch die britische Autorin Naomi Ishiguro. Sie ist extra aus London angereist, um zwischen Cosplayern und Fans von Anime ihren ersten Fantasy-Roman vorzustellen. The Rain Shadow Orphans, die Waisen von Rain Shadow. Eine magische Welt, inspiriert von japanischer Popkultur. Und die springt einem schon auf dem Cover entgegen.
So it's been really cool to see like the artists' interpretations of my world.
Es ist wirklich cool zu sehen, wie die Künstler meine Welt interpretieren. Auch das macht den Reiz aus, anderen Menschen kreative Ideen zu geben. Das ist das Tolle am Schreiben im Fantasy-Bereich.
Naomi Ishiguro hat sich Rain Shadow City ausgedacht. Ein Inselstadtstaat auf einem Archipel, ein bisschen wie Singapur. Jenseits des prunkvollen Kaiserpalastes herrscht Armut. Hier kämpfen die drei Waisen Toshiko, Mei und Yun, die Kawakamis, um Gerechtigkeit. Gemeinsam wollen sie den Mord an ihrer Adoptivtante Rei rächen. Also bricht Toshiko in den Palast ein und kommt dem Mörder mit Hilfe des 10-jährigen Thronfolgers Haru unbemerkt ganz nah.
Als er sein Messer sinken ließ und sich nach dem Ring bückte, streckte Toshiko die Hand aus und schloss die Faust um die Perle, die an seinem Hals baumelte. Sie war kühl und passte genau in ihre Hand, als gehörte sie dorthin. Toshiko machte sich sein Zögern zunutze und sprang weg von ihm.
Mit dieser versehentlich gestohlenen kostbaren Drachenperle beginnt ein episches Abenteuer. In verschiedenen Handlungssträngen ergründen die Figuren nicht nur übernatürliche Kräfte, sondern decken auch eine Verschwörung auf. Atmosphärische Fantasy trifft auf dystopische Sci-Fi, asiatische Mythologie mit emotionalen Studio Ghibli-Vibes. Dabei hatte Naomi Ishiguro das Schreiben schon aufgegeben. Als Tochter des Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro hängt die Messlatte sehr hoch. Erst arbeitete sie als Buchhändlerin, dann als Lehrerin. Doch ihre Schülerinnen inspirierten sie, wieder zu schreiben.
Es ist ein Buch über diese Generation und darüber, wie ihre Visionen und ihr Optimismus tatsächlich dazu beitragen können, unsere Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Genau das habe ich jeden Tag erlebt. Allein schon zu sehen, wie ausgeprägt ihr Gespür für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist. Sie wollen wirklich etwas tun, um der Welt zu helfen.
Also wollte sie ihnen eine Geschichte über Zusammenhalt und Hoffnung schenken und hat auch dadurch zu ihrer ganz eigenen literarischen Handschrift gefunden. Obwohl Ishiguro selbst erst 34 Jahre alt ist, war sie beeindruckt von der Resilienz und dem Einfallsreichtum der Anfang 20-Jährigen. Und die lieben eben auch heute noch Mythen und Magie. Und weil Technik ebenfalls ihr Leben bestimmt, wollte Ishiguro alles zusammenbringen. Hightech-Bots und Bubble Tea, Sonnengeister und Drachen. The Rain Shadow Orphans ist eine zugängliche Young Adult-Geschichte. Auf über 600 Seiten beschreibt Ishiguro im Prinzip nur zwei Tage. Und damit auch fachlich alles passt, hat sie ihre Freunde zu Rate gezogen. Experten in japanischer Folklore und Politik.
But then also I have a friend who is a theoretical physicist as a job, which is pretty cool.
Und dann habe ich einen Freund, der von Beruf theoretischer Physiker ist, nach dem Magiesystem gefragt, nur um sicherzugehen, dass in sich alles stimmig ist. Ich finde, das ist besonders für Science-Fiction- und Fantasy-Leser wirklich wichtig, dass man eine Welt erschafft und sie ihnen sozusagen überlässt, damit sie darin spielen, ihre eigenen Geschichten erfinden können.
Und in Rain Shadow wimmelt es nur so von Geisterwesen. Thronfolger Haru wird von einem Pokémon-ähnlichen Eichhörnchen begleitet, Toshiko von einer hilfsbereiten Katze namens Mochi. Durch die nahbare und satte Erzählweise wie von einer Anime-Serie versinkt man geradezu in dieser Welt. Was hält Ihr Vater davon? Reden Sie über Ihre individuellen Herangehensweisen an Literatur? Tun wir. Ich habe im Laufe der Jahre viel mit ihm über poetisches Schreiben gesprochen. Das ist es, was wir gemeinsam haben. Er möchte mir Freiraum lassen, mein eigenes Ding zu machen. Also mischt er sich nicht wirklich ein. Dieses Buch hat er noch nicht gelesen, denn die fertigen Exemplare sind erst vor ein paar Wochen gekommen. Aber ja, ich hoffe, er wird es lesen.
Came into existence a few weeks ago, so he hasn't had time. But yeah, I hope he will read it.
Demnächst könnten sich also an der Rheinpromenade vielleicht auch Menschen als Figuren aus Rain Shadow verkleiden. Der Höhepunkt beim Japantag, das Feuerwerk unter dem Motto What a Wonderful World, spiegelt schon mal reichlich Lebensfreude wider, wie in Ishiguros magischer Welt.
Daddy hat's also noch nicht gelesen, das jüngste Werk seiner Tochter Naomi Ishiguro. Die britische Autorin war in Düsseldorf zur deutschen Buchpremiere ihres Romans The Rain Shadow Orphans im Eichborn Verlag. Jetzt erhältlich mit starken 640 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einer Erinnerung an die letzten Tage von Ingeborg. Und damit kann in diesem literarischen Frühsommer nur Ingeborg Bachmann gemeint sein. Ihr 100. Geburtstag steht an Ende Juni. Schon etliche neue Bücher über sie und ihr Werk sind zu diesem Jubiläum erschienen. Und hier reiht sich nun die Schweizer Schriftstellerin und Bachmann-Freundin Weggefährtin Fleur Jeggi ein mit ihrem Memoir über die letzten Tage von Ingeborg, so der Titel. Im Studio ist unser Kritiker Helmut Bettiger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Fleur Jeggi ist Jahrgang 1940, feiert demnächst ihren 86. Geburtstag. Ihre Literatur wird allseits hoch gepriesen. Sie schreibt auf Italienisch, alles von ihr ist übersetzt. Der Surkamp Verlag bereitet derzeit eine Gesamtwerkausgabe vor. Mir war sie ehrlich gesagt gar nicht so bekannt. Was ist sie denn für eine Schriftstellerin, Herr Bettiger?
Ja, aus der italienischen Schweiz und bekannt wurde sie 1989 mit Die seligen Jahre der Züchtigung. Da geht es um ein Leben in einem Mädchenpensionat im Appenzeller Land in den 1960er Jahren. Und da merkt man schon, es geht um die Enge, um die Kälte, die Emotionslosigkeit in der Schweiz. Und ihre Bände sind immer schmal, haben eine knappe und sezierende Sprache und sie hat dadurch große Aufmerksamkeit erregt.
Und in welcher Beziehung stand sie nun zu Ingeborg Bachmann? Wie haben sich die beiden Frauen kennengelernt?
Ja, Fleur Jeggi ist eine sehr schillernde Person. Ihr Ehemann war Robert Calasso, ein bedeutender Verleger in Mailand. Sie lernten sich kennen Ende der 60er Jahre, Bachmann und das Ehepaar Jeggi-Calasso, wenige Jahre vor Bachmanns Tod also. Und dieses großbürgerlich-legere Milieu, das Calasso und Jeggi verkörperten, das gehört auf jeden Fall zu dem, was Ingeborg Bachmann besonders fasziniert hat. Jeggi war auch mit Josef Brodsky befreundet, dem großen Lyriker. Sie auch Texterin und Diseuse für den italienischen Kant-Autore Franco Battiato, dann auch noch Fotomodell. Also sie hat eine sehr künstlerisch-großbürgerliche Attitüde und man weiß, dass Bachmann gerade in den letzten Jahren davon sehr angezogen war.
Sie sagten schon, Fleur Jeggi würde eher schmale Bücher schreiben. Das Buch, das wir jetzt vor uns haben, fast nicht mal 50 Seiten. Was erzählt, schreibt, beschreibt Fleur Jeggi hier genau?
Ja, das Schmale ist hier geradezu auf die Spitze getrieben und im Mittelpunkt steht ein August 1971, als Fleur Jeggi und Ingeborg Bachmann 4 Wochen lang völlig abgeschirmt zu zweit in Forte dei Marmi verbrachten, einem berühmten, modernen italienischen Küstenort. Und dieser August, das war so die Intensität dieser Beziehung und das nimmt auch in diesem Buch den weitaus größten Teil ein. Und da muss man gleich dazu sagen, dass dieser weitaus größte Teil über diesen Aufenthalt in Forte de Marmi, das ja schon 1994 erschienen ist, in anderem Zusammenhang. Also man kannte den größten und wichtigsten und längsten Teil dieses neuen Buches schon seit 30 Jahren. Allerdings lohnt es sich auch, diesen Abschnitt, das Salzwasserhaus heißt es, noch einmal zu lesen, weil da merkt man diese Sprache von Fleur Jecky mit Andeutungen, Aussparungen sehr deutlich. Und da scheint eher Fragen zu intensivieren als zu beantworten. Die beiden Dichterinnen verlassen das Haus kaum, nur zum Schwimmen. Und es gibt nur kleine atmosphärische Details. Man erfährt grundsätzlich nichts darüber, was die beiden jetzt konkret gesprochen haben, worin die Enge dieser Beziehung bestand. Es wird pointiert durch Details, atmosphärisch ausgemalt, aber die entscheidenden Dinge werden so ins Rätselhafte gestellt.
Und was ist jetzt mit diesen letzten Tagen? Also wie fasst sie denn dieses Drama an? In der Klinik heißt es ja, dass Fleur Jecky bis zuletzt an Bachmanns Seite gewesen sei.
Ja, das ist in denselben Stil geschrieben und diese Szenen mit den letzten Tagen an Ingeborg Bachmanns Krankenbett, die sind erkennbar viel später geschrieben als dieser erste Teil über den August 71. Das ist noch spröder, noch fragmentarischer. Und dieser Tod von Ingeborg Bachmann, der eignet sich ja für viele Spekulationen. Der wird immer das hat so was dramaturgisch Aufgeladenes. Es ist auch immer noch nicht ganz klar, wie das eigentlich ging mit den Schlaftabletten und diesem Brandunfall. Und am Krankenbett von Ingeborg Bachmann, das wird indirekt bei Fleur Jecky deutlich. Da treffen sich Leute, zu denen Ingeborg Bachmann jeweils eine enge Beziehung hatte, die sich untereinander aber gar nicht kannten. Und dann entsteht so eine merkwürdige Atmosphäre des sich gegenseitig Belauerns. Auch die Familie von Ingeborg Bachmann, die wird von den Freunden so als fremd empfunden. Auch diese Freunde, die sich nicht kennen, untereinander. Das ist eine Atmosphäre des Misstrauens. Und man merkt bei Fleur Jecky auch starke Emotionen, zum Beispiel gegen die Nachlassverwalterin von Ingeborg Bachmann, Christine Koschel. Die schneidet ganz schlecht ab. Das ist ein Teil dieser Szenerie, wo man nicht genau weiß, wer war am engsten an Ingeborg Bachmann dran, wer kann wirklich etwas objektiv über sie aussagen, und man beansprucht so eine Art Deutungshoheit. Das ist auch in diesen kargen Passagen von Fleur Jecky ziemlich deutlich.
Ich meine, jetzt so in der großen Welle der Bachmann-Gedenkliteratur, der vielen Bücher, ich meine, fügt denn dieser schmale Band jetzt so weitere wichtige Facetten hinzu? Ich habe gerade so meine Zweifel, wenn ich sie höre.
Ja, die Sprache von Fleur Jecky hat etwas damit zu tun, dieses Geheimnis um Ingeborg Bachmann zu schüren. Von daher ist dieser kleine Band durchaus geeignet, diesen Mythos weiter zu befeuern. Und Fleur Jecky weiß auch schon, was sie tut, indem sie über die Dinge, die wirklich neu sein könnten, nur so kleine Andeutungen von sich gibt. Zum Beispiel über die lesbischen Beziehungen von Ingeborg Bachmann, wo sie offenkundig mehr weiß, als sie schreibt, und es genießt, da Andeutungen fallen zu lassen. Also das hat einen sehr merkwürdigen Eindruck, einen erratischen Eindruck, und es dient dazu, das Rätsel weiter zu befeuern.
Danke Ihnen. Helmut Böttiger über Die letzten Tage von Ingeborg, das Buch von Fleur Jecky, jetzt erschienen bei Surkamp. Aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Scharten, 44 Seiten, kosten 16 Euro. Mehr dazu wie immer online, am schnellsten hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Lesart.
Straßenkritik.
Hello, my name is Juliana Griswold. I am here in San Diego, California. It's a beautiful sunny day.
Hallo, mein Name ist Juliana Griswold. Ich bin hier in San Diego, Kalifornien. Es ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Und ein Buch, das ich gerade gelesen habe und das mich auch als Lehrerin sehr anspricht, ist Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt von Maya Angelou. Sie ist eine sehr renommierte Autorin und das Buch ist ihre Autobiografie. Es geht um ihr Aufwachsen im Süden der USA in den 30er und 40er Jahren und um Rassismus und Armut. Wirklich ein beeindruckendes Werk. Ich meine, es ist Geschichte, aber eigentlich gar nicht so lange her. Maya Angelou ist erst 2014 gestorben. Und ihr Sohn, den sie sehr jung bekommen hat, ist 2022 gestorben. Das ist also nur ein, zwei Generationen entfernt. Gerade heute ist dieses Buch wichtig, weil es viel Kontext liefert und hilft zu verstehen, was gerade passiert, vor allem politisch. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und sie hat auch wunderschöne Gedichtbände, falls das mehr dein Ding ist.
In knapp einem Monat feiern die USA großes staatliches Jubiläum, 250 Jahre Unabhängigkeit. Und wir gratulieren ein bisschen mit und vor mit unseren Straßenkritikern und Kritikern nämlich, die in diesem Monat alle aus Amerika kommen. Unsere Lesart-Kollegin Jule Hoffmann, die war in San Diego unterwegs und hat dort Juliana Griswold getroffen, die diesen Roman empfiehlt, Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt, von der heute ja wirklich schon legendären schwarzen Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Der erste Teil ihrer berühmten Autobiografie. Die deutsche Ausgabe, die gibt es im Surkamp Verlag in der Übersetzung von Harry Oberländer, zu lesen, werde ich schon selber zum Amerikaner. 321 Seiten kosten 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat, und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 Frauen, 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht oder es hat genauso viel Spaß gemacht, wie das Buch zu lesen.
Mädchen, Frau etc., der Roman von Bernardine Evaristo, ein Buch ihres Lebens von der Schriftstellerin Jackie Thome. Der Roman von Bernardine Evaristo ist auf Deutsch im BTB Verlag erschienen. Und wenn Sie mehr von Jackie Thome hören wollen, schauen Sie mal auf unsere Website. Dort sind mehrere Gespräche mit ihr archiviert auf deutschlandfunkkultur.de. Und nun wieder gute akustische Literatur. Ein neues Hörbuch wollen wir Ihnen noch vorstellen, nach einem französischen Roman von Anne Berest. Die prominente Schauspielerin, Theaterregisseurin und Buchautorin hatte vor einigen Jahren sensationellen und anhaltenden Erfolg mit dem Roman La Carte Postale. Er steht immer noch auf den besten Listen in Frankreich. Auch bei uns war diese Postkarte, die Geschichte über Anne Berests russische Familie, ein großer Erfolg. In ihrem jüngsten Roman nun geht die Autorin dem bretonischen Zweig ihrer Familie nach. Gerade ist das Buch auf Deutsch erschienen unter dem Titel Vatertage. Und so heißt auch die Hörbuchfassung, die sich Elke Schlinsock angehört hat.
Jeden Sommer verließen wir unsere Pariser Banlieue und fuhren in die Bretagne, die Heimat meines Vaters, in der er zur Welt gekommen war.
Mit diesen Kindheitserinnerungen an eine sommerliche Zugfahrt beginnt Anne Berest ihre Reise in die Vergangenheit. Eine Reise in die Familiengeschichte ihres Vaters und seiner Vorväter, die aus der rau windigen Region, dem äußersten Westzipfel Frankreichs, stammen.
Meine beiden Schwestern und ich waren die ersten dieser väterlichen Linie, für die der Bahnhof Montparnasse kein Ziel mehr war, sondern ein Ausgangspunkt. Die ersten Berests, die außerhalb des Departements Finistère geboren wurden.
Mit ihrer Familienchronik Vatertage macht die französische Bestsellerautorin Anne Berest erzählerisch dort weiter, wo sie mit ihrem Erfolgsroman Die Postkarte begonnen hat. War es in ihrem Bestseller eine wiedergefundene Postkarte ihrer Großmutter Miriam, die Anlass gab, das Schicksal ihres russisch-jüdischen Familienzweigs der Rabinowitsch aufzurollen, sind es hier die Hefte ihres Großvaters, die ihren Erzählstrom anstoßen. Erst recht, als sie von der Krebsdiagnose ihres Vaters erfährt.
In jener Nacht in meinem Bett hörte ich, wie die Hefte nach mir riefen. Sie enthielten Lebensbruchstücke meines Großvaters – seine Kindheit im Finistère, in Saint-Paul-de-Léon. Ich hoffte, ohne es mir wirklich einzugestehen, darin den Stoff für einen Roman zu finden. Vermutlich rau, schmucklos und wortkarg.
Episodenhaft, tastend nähert sich Anne-Berest der Geschichte ihres Großvaters Eugène, der die erste Agrargenossenschaft in Lyon gründete und die Landwirtschaft in der Bretagne modernisierte. Und ihres Großvaters Eugène Junior, der Gymnasiallehrer und später Bürgermeister von Brest wurde. Dafür hat die Französin wieder viel recherchiert, sich eingegraben in Geschichtsbücher aus dem Finistère, in alte Zeitungsartikel und Briefe und erzählt europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts durch die Augen einer Region und einer Familie. Wie ihr Großvater zu Kriegsbeginn die Flüchtlingsströme in die Bretagne erlebt, später die deutsche Besetzung und das Massaker der Nazis an Saint-Paul-de-Léon.
Da waren die Geiseln auf dem Platz, darunter der Bürgermeister, dann der Steinmetz von Saint-Paul-de-Léon und seine Frau, die gerade vom Muschelsammeln zurückkam. Sie wurden alle erschossen. Die deutsche Einheit hat sogar auf die Leute in der Stadt geschossen. Menschen, die in ihren Gärten zu sehen waren.
Diese Geschichten hört man gebannt, getragen von der ruhigen Stimme von Simone Karbst, mal nüchtern erzählend, mal mitnehmend und aufgeladen, wenn im Verlauf der Familienchronik ihr Vater Pierre ins Zentrum rückt. Der hochbegabte Mathematikstudent, der sich im Paris der 1960er Jahre den Trotzkisten anschloss und während der Studentenrevolte 1968 den Generalstreik in Brest organisierte.
Pierre hatte die Gymnasiasten angeführt. Sie waren hinter dem Laken von Madeleines Großmutter hergelaufen, auf das sie in Rot den Wahlspruch gepinselt hatten. An der Spitze des Zuges hatte er das Gefühl, von einer unaufhaltsamen Welle getragen zu werden.
Gleich der Struktur aus die Postkarte vermischt Anne-Berest biografische Geschichten immer wieder mit Geschichtsfakten. Dazwischen flechtet sie Dialoge mit ihrem inzwischen schwerkranken Vater ein, sucht nach Verbindungslinien zwischen ihnen und den Generationen. Das treibt auch hier die Geschichte voran, diesmal aber weniger zwingend. Die Wucht und Unmittelbarkeit ihres Bestsellers erreicht Vatertage nicht. Doch eines ist unbenommen. Es ist eine Liebeserklärung an den Vater.
Anne-Berest, Vatertage. Das Hörbuch ist bei Osterwold Audio erschienen. Als ungekürzte Lesung des Romans mit über 10 Stunden Spielzeit. Die Audio-CD, die kostet rund 21 Euro. Und wenn Sie die Autorin selbst hören wollen, was und wie sie über ihr Buch erzählt, letzte Woche war Anne-Berest bei uns in der Lesart. Und dieses Gespräch können Sie auch jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de abrufen.